Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Eine Opernuraufführung in Weimar, eine deutschsprachige Theatererstaufführung in Köln und die Berliner Clubszene, die gegen einen Autobahnbau quer durch die Hauptstadt protestiert. Das sind einige unserer heutigen Fazitthemen. 1992 hat der Komponist Wolfgang Riem seine Oper Die Eroberung von Mexiko komponiert. Das Thema: die spanischen Eroberungszüge um 1520. Ein klangstarkes Musiktheaterdokument, das mehrfach nachgespielt wurde. Jetzt hat der Komponist Johannes Maria Staudt das Thema auch bearbeitet: die Unterwerfung Amerikas durch europäische Kolonisatoren. Missing in Canto ist der Titel seines Werkes, das am Abend am Nationaltheater in Weimar uraufgeführt wurde im Rahmen des Kunstfestes Weimar. Uwe Friedrich hat die Premiere gesehen, er ist jetzt zugeschaltet. Herr Friedrich, guten Abend.
Guten Abend.
Der österreichische Autor Thomas Köck hat mit seinem Landsmann Staudt zusammengearbeitet. Wie nähern die beiden sich denn diesem Thema?
Indem sie nicht nur diese Konquistadorengeschichte erzählen, sondern andere Schichten noch drüber legen, Schichten und Geschichten, und zwar die der Opiatkrise, die momentan ja in den Vereinigten Staaten wütet, diese Drogengebrauch, Missbrauchgeschichte, wo es zu Amokläufen, zu zerstörten Familien, zerstörten Leben kommt, und noch eine Seherfigur und ein Echo einführt, und dieser Seher, da darf man natürlich an Teiresias denken, der bereut, dass er vorher nicht gewarnt hat. Und diese Szenen überlappen sich zum Teil, werden aber zum größten Teil hintereinander gespielt.
Dann wollen wir doch ein bisschen was über die Musik auch erfahren, bevor wir dann ins Detail gehen. Johannes Maria Staudt, wie komponiert er? Welche Tonsprache erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also erstmal muss man sagen, das ist ungeheuer qualitätvoll, auch in den Zitaten, in den zum Teil ironischen Zitaten in dieser Opiatkrise. Da verwendet er amerikanische Populärmusik, wo er auch vor billigsten Effekten wie Rückungen und Wiederholungen nicht zurückschreckt. Und das swingt dann so ein bisschen aus dem Graben mit der Weimarer Staatskapelle unter dem Dirigenten Andreas Wolf. Er zitiert ebenfalls alte Formen, Madrigalformen. Der Titel heißt ja Missing in Canto, ist ein bisschen Wortspielerei nach Missa in Canto, gesungene Messe. Also es wird das Requiem zitiert, auch in der Struktur des gesamten Abends. Und dann geht er aber auch in den sozusagen neu frei komponierten Szenen, wo er nichts zitiert, geht er richtig in die Vollen des sämigen Orchesterklangs, der dann immer mal wieder harmonisch geschärft wird.
Und genau das hören wir uns jetzt an mit einem kurzen Ausschnitt. Eine neue Musik, eine neuartige Musik auch, Herr Friedrich. Wie stark ist das, was Sie da gehört haben?
Das ist ungeheuer atmosphärisch. Das hat Wucht und Klang und fordert einiges von den Sängern. Wir haben gerade Alexander Günther als Don Gaire gehört. Da darf man natürlich an Aguirre denken, an den Werner Herzog-Film. Und auch die anderen werden ordentlich gefordert im Laufe des Abends. Camilla Ribeiro Sousa als Hexe und Astrid Meierfeld ist der drogenabhängige Hausbesitzer bzw. Attentäter. Da werden alle Register gezogen und das hat Atmosphäre, das reißt musikalisch sehr mit.
Welche Bilder hat die Regisseurin Andrea Moses und der Bühnenbildner Raimund Bauer dazu gefunden?
Es gibt einen gekippten, goldenen, verfallenen Palast, eine Art Lost Place, von dem der Dschungel wieder Besitz ergriffen hat. Der steht auf der Drehscheibe und dann sehen wir später auch noch einen Pickup-Van, auf dem wird die Hexe verbrannt. Also das meinte ich mit die geschichtlichen Schichten überlappen sich und verschieben sich ineinander, verkanten sich. Andrea Moses ist eine großartige Personenführerin, also wie sie den Chor dann auftreten lässt, zum Teil in grotesken Verrenkungen als Zombie-Armee oder wie Astrid Meyerfeld ihren großen Monolog gegen Schluss abliefert und wirklich abrechnet mit dem Kapitalismus und mit unserem System. Das hat auch szenische Größe und szenische Stärke.
Schichten und Geschichten, wirkt das Stück auch als Mahnung, vielleicht sogar als Warnung?
Das ist mein Problem dann doch mit dem Stück. Es ist, ich würde das mal Einverständnistheater nennen. Es hat ein ähnliches Problem wie Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni von Kurt Weil und Bert Brecht. Man sitzt so da und denkt, ja, Kolonialismus schlimm, Drogenkrise schlimm und Hexenverbrennung auch schlimm. Und wer würde schon widersprechen im Saal? Diese Figuren kriegen dann doch relativ wenig Plastizität und Charakter mit Ausnahme. Name des Sehers, das ist eben Otto Katzermeier, der kriegt eine Wucht in seinem Bedauern darüber, nicht gewarnt zu haben.
Missing in Cantu, das Musiktheaterwerk vom Komponisten Johannes Maria Staudt und dem Autor Thomas Köck. Die Uraufführung am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Vielen Dank an Uwe Friedrich.
Sehr gerne.
Manchmal erfährt man im Theater viel über die Gegenwart, wenn man ganz weit zurückgeht in der Geschichte, in ein fernes Land. Und das machen wir jetzt. Yazgerd, das war eine persische Adelsfamilie aus dem Geschlecht der Sassaniden. Sie herrschten von 399 bis 651 nach Christus. Über den Tod des letzten Sassanidenkönigs Yazderz III. Hat der iranische Autor Bahrain Basaye 1979 ein Theaterstück geschrieben, ein Klassiker der modernen iranischen Theaterliteratur. Darin geht es um den Übergang von einer Herrschaft in eine andere. Dieses Stück hatte am Abend am Schauspiel Köln Premiere die Bühne entworfen, hatte in New York lebende Bühnenbildnerin Afsun Pajofar. Sie war Mitte August zu Gast in unserem Theatermagazin Rang 1 und hat mit folgenden Worten auf die Frage geantwortet, ob denn ein Stück über einen Regimewandel vor dem Hintergrund der Unruhen im Iran das richtige Stück zum richtigen Zeitpunkt ist.
Das ist es auf jeden Fall. Vor allem, weil die ganze Handlung des Stücks von zwei weiblichen Hauptfiguren vorangetrieben wird. Zwei Frauen, die ständig den Plot auf andere Wege führen, die Ambivalenzen aufmachen und uns letztlich vor die Frage stellen, was ist hier eigentlich wahr? Die Frauen sind hier also einmal die Anführerinnen, die uns durch die ganze Produktion leiten.
They are the leader who are basically navigating us through the whole production.
Die Bühnenbildnerin Afsun Pajofar. Yazgerds Tod. Die 1985 in Teheran geborene Regisseurin Mina Salehpour hat das Werk am Schauspiel in Köln jetzt inszeniert, die deutschsprachige Erstaufführung. Und Björn Heyer hat die Premiere für Fazit besucht. Er ist zugeschaltet. Herr Heyer, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Lassen Sie uns kurz zurückblicken. Was war das denn für eine Dynastie, die da vor fast 1400 Jahren zu Ende ging, von dem das Stück hier handelt?
Ja, das ist eigentlich eine Dynastie, die im Grunde genommen auch an einer Epochenschwelle gestanden hat. Dieser König Yazgerd III. War eigentlich der letzte große Perserkönig und sein Reich zerfiel zum einen aufgrund ja innerer Konflikte, aber eben auch durch eine arabische Invasion. Und da setzt eigentlich das Stück an. Wir erleben den König auf der Flucht und er kehrt eben bei einer Müllers Familie ein und danach ist er tot, vermeintlich, ja, in dem Stück. Und die eigentliche Handlung setzt dann ein, als quasi die Verhörbeamten kommen und sie finden den Leichnam. Und sie wollen natürlich wissen, hat der Müller den König umgebracht, was natürlich eine Sünde gewesen wäre. Sie drohen mit Tod, Folter und so weiter. Und wie die Dame schon eben gesagt hat in dem Ausschnitt, es sind die beiden Damen, also die Frau des Müllers und die Tochter, die quasi diese Handlung immer wieder in neuem Licht erscheinen lassen. Ist es vielleicht ein Selbstmord gewesen? Wollte er, der König, den Selbstmord haben? Und ganz am Ende wird sogar die Frage gestellt, ist es gar nicht der König, der da tot da liegt, sondern eben der Müller.
Und wir haben hier einen kurzen Szenenausschnitt, der genau diese Szene auch wiedergibt.
Der König war schon tot, bevor er kam.
Ist nicht ein Mann,
der sich im Sturm verirrt hatte, in eure eingefallene Mühle gekommen?
Er kam wie ein Schatten, er suchte den Tod.
Rede nicht wirr, sonst lasse ich dich auspeitschen. Kam nicht ein herrlicher Mann, gekleidet wie ein König, an diesen Ort?
Ja.
Ja?
Jawohl.
Dann ist er also hierher gekommen?
Ja, er kam.
Auf seinen eigenen Beinen?
Er kam und er war aufgebracht. Aber er kam in Lumpen.
Wie bitte?
Er kam in Lumpen.
Dieser Er, von dem du sprichst, das war der König der Könige.
Der König war schon tot, bevor er kam. Herr Heyer, Sie hatten es schon angedeutet, die Geschichte wird als Gerichtsdrama quasi erzählt. Was macht denn formal diesen Reiz aus, dieser Dramaturgie?
Naja, also diese Dramaturgie ermöglicht sozusagen, ein Theater im Theater aufzuführen, eben weil wir immer quasi die Gegenwart haben und dann die Rückblenden gewissermaßen, die dann auch auf der Bühne gezeigt oder nachgespielt werden, was könnte in diesem Müllerhaus wirklich passiert sein. Und das Ganze ist gar nicht so unbedingt als ein Gericht vom Bühnenbild her arrangiert, sondern wir haben quasi so eine halbe Arena aufgebaut durch Backsteine, die aufeinander gestapelt sind, und über alledem ragt ein riesiges Mond, wenn man so will, als das große Erkenntnisleuchten oder das große Erkenntnislicht. Und an der Seite, das muss man auch dazu sagen, in diesem wirklich sehr symmetrischen Bühnenbild, das ja auch irgendwie die Symmetrie einer im Grunde genommen nur scheinheiligen oder heuchlerischen Staatsordnung signalisieren soll. Neben dieser halben Arena befinden sich sozusagen quasi zwei Friedhöfe mit Kleidungsstücken. Ja, und in der Mitte gewissermaßen, da wird dann der Prozess noch einmal aufgerollt, ja.
Beschreiben Sie doch, Herr Heyer, wie die Regisseurin Mina Saleepour, wie die jetzt Regie geführt hat, wie sie die Person durch dieses Stück führt.
Also zunächst mal muss man sagen, es ist ein unglaublicher Archaik hier zu sehen. Also sie hat sehr viel mit Musik gearbeitet. Wir haben einen Live-Sänger, der immer wieder so archaische Gesänge mit hineinbringt. Und ich würde auch sagen, das Bühnenbild hat an sich auch schon eine narrative Funktion. Es ist dieses Amphitheater gewissermaßen, wo Theater im Theater stattfindet. Aber es ist auch diese zerfallende Ordnung, die auf Gewalt errichtet ist. Denn sie spielt in der Inszenierung immer wieder mit den Steinen als Symbolen der Gewalt. Also eine Vergewaltigung wird zum Beispiel so dargestellt, dass ein Backstein in den Schoß einer Frau gelegt wird. Und dadurch wird natürlich deutlich, es ist eine patriarchale Ordnung, die hier gezeigt wird, die aber im Grunde genommen Risse hat. Ja, wir können zwischen den Backsteinen durchsehen. Und auch die Kleider, die anfangs auf dem Friedhof liegen, die werden später zwischen die Backsteine geschoben. Und da kommt natürlich eine neue Ebene mit hinein, nämlich auch auf dem Tod, auf den Opfern des Krieges ist diese Ordnung errichtet, ja. Und sie findet wunderbare Bilder für das alles. Zum einen für den Feminismus, also eine ganz starke Frauenrollen, die auch wirklich ihren tollen Text haben, tolle Performance haben. Und es gibt zum Beispiel auch Bilder, die den Klassismus thematisieren. Also der König gegen das Volk. Einmal steht er dann vorne, aber dann von der Frau gespielt und zählt auf, dass er 1200 Elefanten hätte und 100.000 Pferde, während hinten der Müller den von oben herabgekommenen Mühlstein tragen muss. Das sind natürlich sehr eingängige und imposante und auch kluge Bilder.
Also ganz offensichtlich ein ganz starker Theaterabend, Jasgerds Tod. Die deutschsprachige Erstaufführung inszeniert von Mina Saleepour am Schauspiel Köln. Vielen Dank an Björn Heyer.
Dankeschön.
Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Wie kann man Straße, Plätze, Häuser anpassen an den Klimawandel, der ja zur Klimakrise führen wird? Wir haben es in vielen Teilen der Welt schon erlebt in diesem Sommer. Wie also sieht die Stadt der Zukunft aus? Hat sie mehr Straßen, mehr Autobahnen? Diese Frage stellt sich in der Hauptstadt. Dort soll nämlich ein Projekt realisiert werden, das im vergangenen Jahrtausend geplant war. Ein Stück Autobahn quer durch die Stadt, die A100. Das Bundesverkehrsministerium unter dem FDP-Politiker Volker Wissing treibt die Pläne für diese Erweiterung voran. Käme sie, dann müssten mehr als 20 Clubs der Hauptstadt weichen. Und deshalb haben diese Clubs heute protestiert unter dem Motto A100 wegpassen. Meine Kollegin Elena Gorgis war für uns bei diesem Protest und hat sich das Ganze angesehen. Frau Gorgis, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wenn die Berliner Clubszene, die ja weltbekannt ist, zum Protest Rave einlädt, war das tatsächlich ein Rave oder eher ein Protest?
Ja, ich würde sagen beides. Es gab 6 Bühnen, bei denen DJs aufgelegt haben. Es wurde natürlich getanzt, aber es gab auch Redebeiträge. Die BesucherInnen sahen für mich wie die typischen schwarz gekleideten Berliner Clubgänger aus, aber es waren auch Familien da und auch ein paar Anwohner haben am Fenster gestanden und mitgefeiert.
Ich habe kein Problem mit den Clubs hier. Ich liebe das, wo ich wohne, wo ich mag das.
Ja, die beiden hatten ihren Spaß. Viele Besucherinnen und Besucher hatten Plakate gestaltet. A100 weglassen, No Highway to Hell oder Autobahn Kackeplan habe ich zum Beispiel gelesen. Und ich hatte den Eindruck, den Leuten war der Protest ein echtes Anliegen. Es ging also nicht nur ums Feiern.
Ein breites Bündnis, Frau Gorgis, hatte ja zu diesem Protest eingeladen. Wer war da alles dabei?
Ja, also außer den Clubs hatten auch noch Fridays for Future, der BUND und die Bürgerinneninitiative A100 zum Protest aufgerufen. Es gab auch eine Fahrraddemo durch die Stadt. Die Clubs haben versucht, breite Allianzen zu schmieden, um mit ihren Anliegen durchzudringen. Am späten Abend haben die Veranstalter geschätzt, dass mehr als 15.000 Menschen auf dem gesperrten Markgrafendamm dabei waren. Das lässt sich natürlich sehen, aber bei einer Stadt mit knapp 4 Millionen Einwohnern ist das auch noch ausbaufähig.
Wir reden hier in Fazit ja oft über klimagerechte Architektur oder klimagerechte Innenstädte. Ein Stichwort wäre da zum Beispiel die Schwammstadt, die ja auch heftigen Regenfällen standhalten würde. Eine innerstädtische Autobahn scheint ja eher das Gegenteil davon zu sein. Zeigt sich denn an dieser Diskussion um die A100 so ein bisschen auch der Stand der Klimadebatte in Deutschland ganz allgemein?
Also zumindest so hat es Elisabeth Steffen formuliert. Sie ist Sprecherin einer der bekanntesten Clubs in Berlin, dem About Blank, das neben dem Berliner Bahnhof Ostkreuz liegt und das durch die geplante Erweiterung der A100 bedroht wäre.
Ich glaube, es geht aber gar nicht nur darum, die Clubkultur zu retten, sondern es geht um die Frage, in was für einer Stadt wollen wir eigentlich leben und was tun wir uns selber eigentlich damit an, wenn wir hier so eine Autobahn durch die Stadt schneisen. Oder können wir sagen, hey, wir wollen vielleicht was anderes.
Ja, und dieses andere, damit meint sie dann eben mehr Fahrradwege, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, eine möglichst autofreie Innenstadt und eine lebendige Clubszene. Und die Berliner Clubs argumentieren auch, dass sie das kreative Image der Hauptstadt geprägt haben. Viele Demo-TeilnehmerInnen sehen das genauso, wie zum Beispiel diese hier.
Und ich möchte diesen Teil von Berlin auf gar keinen Fall verlieren. Ich glaube, es macht die Stadt aus. Es zieht, glaube ich, auch viele Leute hier in die Stadt hin und es macht Berlin zu dem Ort, der ist.
Diese Teilnehmerin hat gesagt, es handle sich um einen Teil von Berlin. Um welches Areal geht es denn eigentlich? Warum sind da so viele Clubs durch die geplante Autobahnerweiterung überhaupt bedroht?
Ja, ursprünglich war die Berliner Stadtautobahn mal als Ring geplant. Davon ist man dann abgerückt. Aber ein letztes Stück könnte noch vom Stadtteil Treptow, der so Mitte südlich in Berlin liegt, über die Spree bis hin zum Bahnhof Ostkreuz führen. Die Autobahn würde dann unter dem Bahnhof hindurchführen und dann wieder auftauchen im Norden der Stadt. Das Ganze würde etwa 800 Millionen Euro kosten, also ein riesiges Infrastrukturprojekt. Und die etwa 20 Clubs, um die es geht, die liegen eben genau auf dieser Autobahnstrecke, auf dieser geplanten Autobahnstrecke. Und dass die sich da so ansiedeln konnten, das liegt eben daran, dass es sich um sogenannte Vorhalteflächen für die Autobahn handelt. Also das Land wurde weder bebaut noch verkauft und deshalb hat man rund um das Ostkreuz so ein bisschen das Gefühl, man sei wieder zurückversetzt ins Berlin der Nachwendezeit mit seinen vielen Brachflächen, wo sich kreative Projekte angesiedelt haben. Das macht eben den Charme des ganzen Areals aus.
800 Millionen Euro für ein Stück Autobahn durch die Stadt. Was ist denn aus dem Vorhaben geworden, Frau Gorgis, Clubs als Kulturorte anzuerkennen und zu schützen? Der Bundestag hatte dazu ja 2021 mit breiter Mehrheit einen Entschluss gefasst.
Ja, die Regierungskoalition im Bund möchte noch in diesem Jahr zum Beispiel an die Baunutzungsverordnung ran. Und sie so verändern, dass Clubs sich in bestimmten Stadtgebieten leichter ansiedeln dürfen. Aber gerade das Beispiel Berlin zeigt, dass das nicht immer helfen würde. Vorangetrieben wird das Projekt Autobahnausbau ja vor allem vom Bundesverkehrsministerium in der Hand der FDP. Sie hatten es gesagt, die parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium, Daniela Kluckert, argumentiert, eine Metropolregion wie Berlin brauche diese Autobahnverlängerung, um den Autoverkehr schneller zu machen und die umliegenden Kieze zu entlasten.
Deswegen werden wir nicht darum herumkommen, für eine funktionierende Stadt sowohl die Schiene als auch die Straße so herzurichten, dass sie eben auch dem entspricht, was die Menschen und die Unternehmen in unserer Stadt und unserem Land brauchen.
Also da hört man raus, es gibt noch andere Interessen in diesem Land, als Clubkultur zu schützen.
Die Clubs, die werden noch einen langen Atem brauchen, wenn sie denn die Erweiterung dieser A100 verhindern wollen in Berlin. Elena Gorgis über den Protestrave A100 wegbassen, der heute in Berlin stattgefunden hat. Frau Gorgis, Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Viktoria Eglau.
Der künstlerische Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, wird das Festival nach der Ausgabe im kommenden Jahr verlassen. Das teilte Chatrian auf der Berlinale Webseite in einer persönlichen Erklärung mit. Die Bedingungen, als künstlerischer Leiter weiterzumachen, seien nicht mehr gegeben, heißt es darin. Gestern hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth mitgeteilt, dass die Berlinale künftig nicht mehr von einer Doppelspitze, sondern von einer Intendantin oder einem Intendanten geleitet werden soll. Der Hongkonger Schauspieler Tony Leung Chiu-Wai hat bei den Filmfestspielen von Venedig den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk erhalten. Leung erlangte internationale Anerkennung für seine Rollen in Filmen des Regisseurs Wong Kar-wai, darunter In the Mood for Love. Leung spielte auch in 3 Filmen mit, die in der Vergangenheit in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurden. Eine Stadt der Traurigkeit, Cyclo und Gefahr und Begierde von Ang Lee, der ihm den Preis heute überreichte. Im Gespräch mit Reportern vor der Preisverleihung sagte der 61-jährige Tony Leung, die Schauspielerei habe ihm geholfen, weniger schüchtern zu sein. Er sprach auch über seine bevorstehende Arbeit, einschließlich des Hongkong-Krimis Goldfinger, der Ende des Jahres in die Kinos kommen soll. Das norwegische Friedensnobelpreiskomitee hat Moskaus Einstufung des Journalisten Dmitri Muratov als ausländischer Agent verurteilt. Die Maßnahme sei ein Versuch, den russischen Journalisten zum Schweigen zu bringen. Die Komiteevorsitzende Berit Reiss-Andersen betonte heute, Muratov habe den Friedensnobelpreis 2021 für seine Bemühungen um die Förderung der Meinungsfreiheit sowie des unabhängigen Journalismus erhalten. Die Anschuldigungen gegen den Herausgeber der unabhängigen Zeitung Novaya Gazeta bezeichnete sie als politisch motiviert. Die russische Regierung hatte Muratov gestern zum ausländischen Agenten erklärt. Das Justizministerium warf dem Journalisten vor, er habe, Zitat, ausländische Plattformen genutzt, um Meinungen zu verbreiten, die darauf abzielen, eine negative Haltung gegenüber der Außen- und Innenpolitik Russlands zu bilden. Wer als ausländischer Agent eingestuft wird, muss unter anderem Finanzierungsquellen offenlegen. Nach scharfer Kritik an der Einladung des russischen Botschafters in Schweden zur Verleihung der Nobelpreise hat die Nobelstiftung ihre Entscheidung widerrufen. Wie im Vorjahr würden die Vertreter von Russland sowie seiner Verbündeten Belarus und Iran nicht zu der Preisverleihung in Stockholm gebeten, teilte die Nobelstiftung mit. Schwedens Ministerpräsident Kristersson hatte die Einladung gestern kritisiert. Mehrere ranghohe schwedische Politiker kündigten an, den Feierlichkeiten fernzubleiben, falls der russische Botschafter teilnehmen sollte.
Spanien 1966, das gesellschaftspolitische Umfeld war extrem. Die Franco-Diktatur beherrschte das Land, die Bindung zwischen Politik und Kirche war eng. Wahrlich keine guten Ausgangsbedingungen für ein Museum, das explizit spanische Avantgarde-Kunst zeigen wollte. Doch es ist dem Künstler Fernando Sobel gelungen, ein Künstlermuseum zu etablieren in der kleinen Stadt Cuenca in Kastilien. Da das Museum zurzeit saniert wird, stehen wichtige Werke nun als Leihgaben zur Verfügung und sie werden gezeigt in Koblenz im Ludwig-Museum. 1966, Spaniens Aufbruch, ein Künstlermuseum der Zukunft. Das ist der Titel der Ausstellung, die Beate Reifenscheid kuratiert hat. Sie ist auch die Direktorin des Museums und jetzt aus Koblenz zugeschaltet. Guten Abend, Frau Reifenscheid.
Ich grüße Sie. Guten Abend.
Aus welchem Impuls heraus hat denn Fernando Sobel damals dieses Museum gegründet?
Sobel war ein Weltreisender. Er ist ja in Manila auf den Philippinen aufgewachsen, kam dann als Jugendlicher nach Spanien, ist aber zum Studium nach Harvard gegangen und erkannte dort auch schon tatsächlich die amerikanische Kunstszene, die internationale Kunstszene, die natürlich in den 60er Jahren im Aufbruch war. Und als er dann nach Spanien Ende der 50er Jahre zurückkam, hat er für sich entdeckt, dass auch spanische Künstler extrem stark sind, aber tatsächlich im eigenen Land nicht wahrgenommen werden konnten, weil es keine Museen für zeitgenössische oder, wie man auch gerne damals sagt, für aktuelle Kunst gab.
Und dann ist er in Cuenca fündig geworden. Oder warum genau diese Stadt in Kastilien, die ja irgendwie zwischen Madrid und Valencia liegt, für die Menschen, die es nicht so genau lokalisieren können in Spanien?
Absolut. Also damals natürlich tatsächlich absolute Provinz. Das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Und tatsächlich als Weltreisender war Cuenca nun nicht auf seiner Landkarte, aber er hatte einen Künstler, Toner, in Venedig auf der Biennale 1962 kennengelernt und offensichtlich da von seinem Traum, von seiner Vision erzählt. Und Taner hat dann gesagt, ja, das wäre doch ganz prima, wenn du in meine Heimatstadt kommst. Dort gibt es die sogenannten Casas Colgadas, die hängenden Häuser, die damals leer standen. Und die Stadtverwaltung überlegte tatsächlich gerade in dem Moment, was machen wir mit den Gebäuden? Sie waren dabei, die Gebäude auch nochmal zu sanieren. Und dann hat Sobel die Initiative tatsächlich ergriffen und die Stadtverwaltung angeschrieben. Und man muss es schon als ein kleines Wunder bezeichnen, dass man dort wirklich ganz offen war und der damalige Bürgermeister auch sich überzeugen ließ, dass das ein wunderbarer Ort für zeitgenössische, abstrakte Kunst ist, was überhaupt nicht zum Franco-Regime tatsächlich gehörte und auch gepasst hätte.
Wie groß war denn das Museum zur Zeit der Gründung und wie hat das sich dann im Laufe der Jahre entwickelt?
Die genaue Quadratmeterzahl weiß ich nicht, aber ich denke, es wird wahrscheinlich schon so um die 500, 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche gehabt haben. Mittlerweile ist es bei 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und es hat sich interessanterweise wirklich von Anfang an enorm gut entwickelt, weil Sobel es geschafft hat, nicht nur viele Künstler aus Spanien dorthin zu versammeln, die eben dieser abstrakten Kunstrichtung sich gewidmet haben. Dazu gehören heute ganz große Namen wie Antonio Tapies oder auch Eduardo Chillida und Antonio Saura, um jetzt einfach mal nur drei große Namen zu nennen. Aber er hatte tatsächlich es geschafft, im gleichen Jahr der Gründung Alfred Barr, den Gründer des Museum of Modern Arts in New York, zu gewinnen, nach Cuenca zu reisen. Er reiste mit seiner Frau an, ist dort den ganzen Vormittag dort im Museum geblieben und hat dann später oder hat im Moment dann auch gesagt, es ist das schönste kleine Museum der Welt. Sobel schaffte es dann, dass es auch im Jahr drauf direkt einen großen Artikel im Time Magazine in Amerika erschien über das Museum. Also das Museum war sozusagen von Anfang an auch mit internationaler Sichtbarkeit am Start.
Jetzt aber zur Ausstellung bei Ihnen, Frau Reifenscheid, in Koblenz im Ludwig-Museum. Welche Auswahl an Werken können Sie denn zeigen?
Wir zeigen tatsächlich so die Beginne des Museums, weil wir ja die Geschichte des Museums erzählen wollen. Wir wollen auch die Geschichte des Gründers ein Stück weit und seiner natürlich Mitstreiter und Streiterinnen erzählen. Aber es sind vor allen Dingen Werke aus den End-50er Jahren, 60er und 70er Jahren. Also es ist sozusagen die erste Generation derer, die die Abstraktion nach 1945 in Spanien ganz wesentlich getragen haben. Es gibt da, finde ich, zwei ganz große Strömungen. Die eine ist eben abstrakt, aber im weitesten Sinne doch auf Material und manchmal auch so tendenziell ein bisschen Figuration ahnt man. Aber die andere Tendenz ist eben die geometrische Abstraktion, die ja auch international ähnlich stark war. Diese beiden großen Strömungen kann man mit circa 50 Meisterwerken sehen. Und begleitet wird das durch eine ganz große Bandbreite an dokumentarischen Fotos, Büchern und einfach um das Leben in dem Museum zu zeigen, was eben mehr war als ein reines klassisches Museum als Ausstellungshalle.
Und drei Künstlernamen hatten Sie ja schon genannt, Tapies, Saura und Chillida, die sind sicherlich natürlich da auch vertreten.
Die sind auf jeden Fall vertreten und die zeigen natürlich so diese kraftvollen Anfänge und auch diese Aufbruchstimmung. Der ein oder andere Künstler war natürlich auch politisch deutlich gegen das Franco-Regime, das darf man auch nicht vergessen. Nicht plakativ, so mit Worten, aber die Strukturen der Kunstwerke zeigen, dass es auch eine Form von Protest ist, die da mit in den Werken ausgedrückt wird.
Wie kam es jetzt zu dieser Zusammenarbeit zwischen Cuenca und Koblenz?
Tatsächlich kam sie, weil ich schon sehr lange den Direktor der Fondación Juan March kenne. Wir haben uns in Frankfurt mal kennengelernt. Ich bin 2009 schon nach Cuenca gereist zu einer ganz anderen Ausstellung, wo wir Leihgaben hin ausgeliehen hatten. Und tatsächlich war das Ehepaar Peter und Irene Ludwig schon da. Evelyn Weiß, die Vizedirektorin vom Museum Ludwig in Köln, war vor vielen Jahren da. Also wir hatten so das Gefühl, es gibt irgendwie dann doch so eine Art familiäre Bande zwischen unseren beiden Institutionen und ich fand die Idee, ein Museum zu zeigen und dieses Museum auch ganz bewusst als eine ganz demokratische Haltung von Künstlern in einer wirklich schwierigen, dunklen, noch von Diktatur geprägten Zeit zu zeigen und das heute auch nochmal aktuell zu reflektieren. Ganz wesentlich und ganz wichtig.
In den ersten Jahren oder Jahrzehnten wurde das Museum ja auch von den Künstlern selbst organisiert und geleitet.
Ja, absolut. Es war im Grunde fast wie eine Art Produzentengalerie, ohne Galerie zu sein, ohne tatsächlich in erster Linie kommerziell zu sein. Aber es gab auch sehr früh schon eine Druckwerkstatt im Museum, sodass Künstler und Künstlerinnen dort Kunstwerke, also Druckgrafik, tatsächlich realisieren konnten und dann natürlich auch verkauft und verbreitet haben. Also ein Stück weit schon auch sozusagen ein bisschen Lebensunterhalt damit generieren konnten. Ansonsten war das Museum aber vollkommen finanziert von eben dem Gründer Sobel, der es dann 1980 an die Fondation Juan Marc komplett übergeben hat. Also den gesamten Bestand, das Archiv, die Druckgrafik, die Druckpresse, die Bücherei der Fondation Juan Marc geschenkt hat. Natürlich mit der Idee, der Auflage, dass dann die Fondation das Museum am Leben hält.
Man kann also nicht nur die Kunstwerke anschauen, erleben, sondern auch die Geschichte dieses einzigartigen Museums in Cuenca. Bis Mitte Februar ist diese Ausstellung im Ludwig-Museum Koblenz zu sehen. 1966, Spaniens Aufbruch, ein Künstlermuseum der Zukunft. Beate Reifenscheid war das, die Direktorin des Museums und Kuratorin der Ausstellung. Frau Reifenscheid, Dankeschön, guten Abend.
Ich danke Ihnen auch.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die technischen Entwicklungen durchdringen alle Lebensbereiche. Selbstverständlich versuchen auch die Theater- und Opernhäuser immer technisch am Puls der Zeit zu sein. Ohne Digitalisierung läuft dort nichts. Wichtige technische Neuerungen werden an der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund erarbeitet. Vor knapp 5 Jahren gegründet, war sie als 6. Sparte des Dortmunder Theaters zunächst in der ehemaligen Schreinerei untergebracht. Heute nun wurde der lang erwartete Neubau im Dortmunder Hafen eröffnet. Elisabeth Luft mit einem Rundgang durch die Akademie für Theater und Digitalität.
Wir sind in der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund, im entstehenden, teilweise schon entstandenen Digitalquartier am Hafen. Das ist ein Umbauprojekt der Stadt Dortmund.
Erklärt Markus Lobbes, Direktor der Akademie. Der Neubau fällt auf durch seine großzügige Architektur. Außen dunkle steinerne Fassaden und große hohe Fenster. Innen 3 Labore und 4 Studios, weite bespielbare Flure, dazu Büroräume und Lagerflächen. Markus Lobbes steht mitten in Labor 1. Hier, sagt er, können sogar große Bühnen simuliert werden.
Das ist unser größtes Forschungslabor, das wir haben. Das hat wirklich eine Bühnengröße der meisten deutschen Schauspielhäuser und kleineren Opernhäusern. 220 Quadratmeter Fläche zum Arbeiten, circa 10 Meter Höhe. Bei manchen Technologien sind Abstände einfach wichtig.
Zum Beispiel, wenn aus Puppen Avatare entstehen sollen. Dafür müssen die Puppen aus mehreren Metern Entfernung mit Infrarot oder Laser gescannt und getrackt werden. Und das in dem Umfeld, in dem die Avatare später genutzt werden sollen. Die Bühnen sind deshalb in gewohntem Theaterschwarz gehalten. Ansonsten schwarz auf dem Boden, helles Grau an den Wänden, Türen aus Eichenholz. Nirgends blinkende LED-Lampen, wie man es vielleicht erwarten würde in einem Digitallabor. So soll der Ort flexibel nutzbar sein.
Wir versuchen, das ist der Unterschied zu anderen Einrichtungen, die es dieser Art gibt, das gesamte Feld an digitalen Technologien zu beackern, das mit darstellenden Künsten und auch da der Begriff sehr, sehr weit gefasst zusammengebracht werden kann.
Einzige Bedingung in Dortmund, sagt Markus Lobbes.
Alles, was wir hier machen, muss auch dramaturgisch sozusagen begründet sein. Wir machen nichts nur, weil es eine Technologie gibt, sondern wir machen es, weil es einen dramaturgischen Bedarf gibt, Technologie einzusetzen.
Von Robotik über Sound- und Videodesign, künstliche Intelligenz und hybride Arbeiten ist hier alles möglich. Bis dato werde bei Digitalisierung vor allem an die Steuerung von Bühnenprozessen oder an Vermarktung gedacht, an Licht und Ton oder Website und Ticketing. Hier in der Akademie aber stehe das im Fokus, was auf der Bühne möglich ist.
Wir haben ein Projekt, bei dem das Publikum und die Spielerinnen gemeinsam an der Licht- und Tonsteuerung arbeiten. Das heißt, Bewegung durch den Raum erzeugt Impulse für das, was mit dem Licht passiert in der Bühne, aber auch was mit dem Sound passiert auf der Bühne. Im Tanz ist es so, ist es auf die Zehntelsekunde geplant, wann schnellt mein Arm nach oben und dann geht das Licht an und es kommt Geräuschimpuls darauf. Wenn allerdings der Arm, der nach oben schnellt, durch das Tracking das Licht auslöst und das Geräusch auslöst, bin ich natürlich als Künstlerin auf der Bühne viel autonomer.
Wie können KünstlerInnen nicht nur Ausführende sein, sondern einen Abend maßgeblich mitgestalten? Große Fragen des Theaters also, die hier verhandelt werden. Die Idee für die Akademie entstand etwa 2016, als Kai Voges noch Intendant des Dortmunder Schauspiels war. Gemeinsam mit KünstlerInnen und Nerds der Stadt, wie Markus Lobbes sagt, wurden Bedarfe abgesteckt. Die Planungen für den Neubau begannen dann kurz vor der Pandemie. Wäre damals architektonisch nicht so großzügig gedacht worden, müsste das Team schon jetzt über einen Anbau nachdenken.
Unser Geschäftsfeld hat sich unfassbar dynamisch entwickelt in der Zeit. Das heißt, wir sind viel, viel weiter, viel größer, viel mehr, als wir es 2019 geahnt haben. Es gab eine Erfahrung für, was bringt es künstlerisch, was bringt es auch organisatorisch natürlich, was bringt es an Ressourcenschonung, was bringt es aber auch an Gewinn für Mitarbeitenden. Warum wir hier dieses Gebäude auch in der Größenordnung haben, ist, dass wir eben Leute einladen, bis zu 5 Monate wirklich zu forschen, was sind meine Bedarfe, wie kann ich das mal ausprobieren, was ist ein Prototyp, was kann woanders hingehen, was kann auch scheitern. Es gibt hier keinen Erfolgszwang, das ist das Gute daran.
Ganze 17 Kilometer Datenkabel finden sich dazu in der Akademie. Aber?
Wir arbeiten viel hands-on, also wir machen nicht nur digitale Sachen, sondern wir bauen eben auch die Sachen, die dann digital bespielt werden.
In einem Nasslabor kann geklebt, gelötet und gemalt werden. In einer anderen Werkstatt wird gesägt, gefräst und gebohrt. Nebenan hängen Kostümentwürfe aus einem 3D-Drucker.
Würde man auch nicht denken, dass das digitale Formate sind, aber das auszurechnen, die richtigen Materialien zu finden, einen 3D-Drucker damit zu bespielen, ist genauso ein Feld, was wir haben, wie nur ein Code programmieren oder nur ein Streaming machen oder so.
Als Labor richtet sich die Akademie an StipendiatInnen, die Wissen mitbringen und genaue Vorstellungen davon haben, was sie entwickeln möchten. Das Team vor Ort unterstützt in den Bereichen Robotik, Netzwerk oder Coding. Und wenn eine spezielle Expertise gefragt ist, werden WissenschaftlerInnen dazugeholt, zum Beispiel von der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. So sollen nicht die Theaterhäuser technologisch aufgerüstet, sondern neue Möglichkeiten für die Kunst geschaffen werden. Der Neubau bietet dafür endlich mehr Platz. Von den Theatern wünscht sich Markus Lobbes mehr Neugier und Offenheit für die neuen Technologien.
Weil mehr als schiefgehen kann es ja nicht. Und das ist im analogen Theater, was wir seit 3.500 Jahren kennen, auch nicht anders.
Aus Dortmund, Elisabeth Luft. Jimmy Buffett, der US-Singer-Songwriter, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. In seiner Heimat war er hochbeliebt. So sagte zum Beispiel Präsident Joe Biden, als er die Nachricht hörte, er war ein Poet des Paradieses. Ein Mensch voller Wohlwollen und Freude, der sein Talent nutzte, die Menschen zusammenzubringen. Sebastian Hesse erinnert an diesen charismatischen Musiker.
James William Buffett, von seinen Fans liebevoll Jimmy genannt, war ein Gesamtkunstwerk, ein Singer-Songwriter, der ein eigenes Genre geprägt hat, ein Lifestyle-Guru, von dem man den süßen Müßiggang unter Palmen lernen konnte, ein professioneller Genussmensch, der es mit Hotels, Restaurants und einer Reihe von Bestsellern zum Milliardär brachte. Und sich trotzdem als Beach-Bum vermarkten konnte, als ein Faulenzer, der am liebsten am Strand abgammelt. Das Besondere an der Marke Jimmy Buffett, alle seine Unternehmungen drehten sich um den gleichen Lebensstil, um Strand, Sandalen, Palmen und Margaritas. So hieß sein größter Hit auch Margaritaville, ein Song über einen fiktiven Ort, natürlich ein Tropenparadies. In seinem unverkennbaren Sound verschmolz Buffett Softrock und Country mit karibischen Klängen. Die Fangemeinde des 1946 in Pascagoula, Mississippi geborenen Musikers nennt sich in den USA Parrot Heads, Papageienköpfe, entlehnt bei der Rockband Grateful Dead, deren Verehrer sich Deadheads nennen. Sein Leben lang hat der milliardenschwere Unternehmer die Demokratische Partei finanziell unterstützt, zuletzt 2016 die Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton. Jimmy Buffett wurde 76 Jahre alt.
Zum Tod von Jimmy Buffett war das Sebastian Hesse. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel.
Vampirfledermäuse haben ein Sozialsystem entwickelt, das durch ein ausgleichendes Nehmen und Geben geprägt ist, verrät Kurt Riechelmann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dies als Ehrenrettung des Blutsaugers. Denn in den Feuilletons dieser Woche kam er nicht gut weg. In seinem Film El Conde porträtiere der Regisseur Pablo Larraín den chilenischen Diktator Augusto Pinochet als Vampir, schrieb Hans-Georg Rodeck in der Welt. Larraíns Pinochet fliegt durch die Lüfte und saugt seine Opfer, sprich sein Volk, aus. Rodek bezeichnete den Pinochet-Vampir als die toxischste Männerfigur im Programm der Filmfestspiele von Venedig. Patrick Illinger nannte in der Süddeutschen den Präsidenten des spanischen Fußballverbandes Luis Rubiales wegen des Kusses, den er einer Nationalspielerin aufgezwungen hatte, und wegen dessen grotesker Uneinsichtigkeit eine Karikatur toxischer Männlichkeit. Die metaphorische Verwendung des Wortes toxisch hat Daniel Haas zu einer Wutrede in der Welt am Sonntag veranlasst. Wer immer »Das ist so toxisch« ruft, vergiftet selbst das kommunikative Handeln, schreibt Haas. Heute sind die Verhältnisse insgesamt toxisch. Die Männer, die Weißen, die Konservativen, die Orthodoxen, die Heteros. Alles Agenten eines globalen Vergiftungszusammenhangs. Zeit, die Schadstoffe durch entsprechende Gesinnungsübungen auszuschwemmen. Und wenn das Ganze ein bisschen alarmistisch und generalisierend ist, was soll's? Detoxing bedeutet Abstinenz vom Falschen. Das inkorrekte Denken muss entzogen, das Korrekte verabreicht werden. Nur wie soll man dann die Groupie-Kultur bei der Band Rammstein nennen, wenn nicht toxisch? Etwa gewöhnungsbedürftig? Es sträuben sich einem alle Nackenhaare, wenn man es liest. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Till Lindemann eingestellt. Man ist gedanklich sofort in jenem folterkellerhaften Setting, in dem Lindemann angeblich die jungen Mädchen antreten ließ, schrieb Hanna Lühmann in der Welt. Jost Müller-Neuhof sah das im Tagesspiegel anders. Der vielfach erweckte Eindruck, hier überwältige eine Art Ungeheuer hinter oder unter der Bühne arglose Frauen, hat sich in Luft aufgelöst, schrieb er. Nicht alles Anstößige wie Machtmissbrauch sei eine Straftat. Manche Männer nutzen ihren Status für Sex aus und manche Frauen lassen sich darauf ein. Und manche Männer haben rechtsextreme und antisemitische Flugblätter in ihrer Schultasche. Astreine Aiwangersche Vergangenheitsbewältigung, rief Erika Zinger ironisch in der Taz aus und spielte darauf an, dass es der Bruder gewesen sein soll. Peter Huth bezweifelte in der Welt zwar, dass Hubert Aiwanger damals ein Nazi war und heute noch einer ist, kritisierte aber, dass der stellvertretende bayerische Ministerpräsident nicht offensiv, selbstkritisch und reflektiert mit seinen Verfehlungen als Gymnasiast umgegangen sei. Stattdessen lenkt Aiwanger ab, indem er sich als Opfer einer Kampagne und Hexenjagd durch die Süddeutsche Zeitung beschreibt. Eine Technik, die auch Hans-Georg Maaßen beherrscht. Jens-Christian Wagner, Leiter der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, hat, wie die Süddeutsche berichtete, den ehemaligen Chef des Bundesverfassungsschutzes wegen Volksverhetzung angezeigt. Harald Schmidt war dafür kritisiert worden, dass er sich gemeinsam mit Maaßen, der als rechtspopulistisch und verschwörungstheoretisch aufgefallen ist, und dem Journalisten Matthias Matusek, der sich als homophob versteht und Aktionen der rechtsextremen Identitären geil fand, hat fotografieren lassen. Daraufhin hatte Maaßen sich mit verfolgten Juden im Nazi-Deutschland verglichen. Damit habe er die Verfolgung von Juden im Nationalsozialismus, die im Massenmord endete, relativiert, so Wagner. Und wie reagierte Harald Schmidt auf die Kritik an seinem gemeinsamen Foto mit den beiden Vertretern der neuen Rechten, die ein Problem mit dem Grundgesetz und der Idee von der Gleichheit aller Menschen hat? Die Aufregung um ihn sei ihm egal, sagte Schmidt im Interview mit der Zeit. Er habe sich nur zu Recherchezwecken unter das neurechte Volk gemischt. Und außerdem, Haltung zeigen kostet gar nichts, null. Naja, sich lächelnd mit gewissen Leuten fotografieren zu lassen, ist eben auch eine Haltung und die kostet Sympathien. Wenn Sie, liebe Hörer, jetzt denken, immer nur Kritik an alten weißen Männern, dann hier noch Kritik an einer weißen Frau. Der Plagiatsprüfer Stefan Weber hat in Stefanie Stahls Bestseller »Wer wir sind« 25 Textpassagen als Plagiate identifiziert, wie Felix Stefan in der Süddeutschen berichtete. Ein Plagiat ist Diebstahl geistigen Eigentums. Stefanie Stahl ist also eine Diebin. Oder war es nur Unachtsamkeit, wie ihre Anwälte suggerieren? 25 Mal versehentlich Fremdes als Eigenes ausgeben, Ja klar, und Till Lindemann ist nur zu Recherchezwecken in der Sackbox unter der Bühne gewesen. Und Luisa Rubiales hat gar keine Fußballerin auf den Mund geküsst, das war sein Bruder. Und Hubert Aiwanger war nie Antisemit, sondern ist in Wirklichkeit ein Vampir. Und der Vampir ist ein sehr soziales Wesen. Jedenfalls die Vampirfledermaus, wie Kurt Riechelmann in der FAS schreibt. Weil während der nächtlichen Trinktouren manche der Tiere weniger satt werden als andere, würgen die Übersatten Blut aus dem Magen und lassen die weniger Erfolgreichen mitessen.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.